Grün findet statt. Der Podcast des Grünen Ortsverbands aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Heute am 9.4. senden wir die erste Folge aus unserer Geschäftsstelle in Friedrichshafen. Es unterhalten sich Jana Hensinger und Frank Heimpel-Labitzke zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie kann Gemeinschaft gelingen?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen, Frank. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, wie kann Gemeinschaft gelingen?
Ja, danke, Jana. Das ist so als Frage. Und seit wir so uns miteinander darüber unterhalten haben, dass wir da einen Podcast zu machen wollen, beschäftigt mich das, weil ich das einerseits beruflich schon sehr, sehr lange mache und dann so gedacht habe, boah, das ist irgendwie ein Wahnsinnsthema, was wir uns da ausgedacht haben.
Das stimmt.
Und deswegen würde ich gerne wirklich vorwegschicken, also dieses Thema ist ja tatsächlich hochkomplex und wahrscheinlich mit Sicherheit gibt es Menschen, die uns zuhören, denen in der Auswahl der Aspekte, die wir jetzt gleich miteinander liefern werden, die denen wichtige und wesentliche Dinge fehlen.
Ja.
Und genau da ist einerseits, glaube ich, die Schwierigkeit bei dem Thema und andererseits ist das auch eine wunderbare Schönheit, weil das zeigt uns, dass dieses Thema immer und immer wieder neu beleuchtet werden muss und auch gedacht werden kann. Und das beinhaltet sozusagen in sich selbst die Methoden, die Haltungen, die Denkansätze, die zur Bewältigung der Frage, die dahinter steht, benötigt wird.
Uns auf jeden Fall auch immer sehr bereichernd, eine andere Perspektive zu hören und bringt dann immer auch selber noch auf andere neue Gedanken.
Ja, Zustimmung.
Ja, aber das stimmt, wir haben auf jeden Fall nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Nee. Aber erstmal, um uns vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, Frank, woher kennt man dich?
Du hast mir die Frage vorab sogar geschickt. Also hier in Friedrichshafen aus unterschiedlichsten Kontexten. Mhm. In Friedrichshafen kennen mich, glaube ich, einige zum Teil aus meinem Engagement im Verein Frühlingserwachen, im Bündnis für Vielfalt. Als Organisator, Mitorganisator unterschiedlichster Demos seit Jahren, überhaupt Veranstaltungen zum Thema Demokratie am Tag des Grundgesetzes, zum Thema Seenotrettung, Friedrichshafen als sicherer Hafen, Sprecher des Bündnisses für Vielfalt.
Überall mal mit dabei.
Ja, doch, weil mich dieses Thema sehr, sehr, sehr stark rumtreibt.
Ja.
Und dann kennt man mich natürlich in einem beruflichen Kontext, das dann aber eher nicht nur in Friedrichshafen, sondern bundesweit, bis hin nach Saudi-Arabien, als Konfliktmoderator, als Trainer für Führungskräfte, als Coach. Und, das ist mir noch eine Herzensangelegenheit, seit 3 Jahren zusammen mit der Mo Asumang in unserem Verein MoLab, der mit unserem Thema hier was zu tun hat, da geht es nämlich um, wie können wir die Gesellschaft zusammenhalten.
Also sowohl beruflich und privat sehr viel mit Verbindungen, mit Gemeinschaft zu tun, scheint es mir.
Ja. Also ich habe das große Glück, dass ich das, was mich persönlich schon lange umtreibt, auch beruflich machen kann.
Das, ja, sehr schön.
Und du?
Also ich bin Häflerin. Ich bin hier in Friedrichshafen im Osten geboren. Und war auf der Bodenseeschule, auf der Grundschule, dann auf dem Karl-Maybach-Gymnasium, habe dann gewechselt auf das sozialwissenschaftliche Gymnasium St. Martin und war an allen Schulen immer auch aktiv. Und ansonsten meine Heimatgemeinde ist die Kirchengemeinde St. Columban und da habe ich mich in ganz vielen verschiedenen Bereichen engagiert. Und ansonsten bin ich auch viel ehrenamtlich aktiv, beispielsweise beim Helferkreis Asyl für Geflüchtete.
Wow, unglaublich viel. Und was uns beide ja auch noch eint ist, wir sind tatsächlich beide bei den Grünen sehr aktiv. Du stehst auf der Liste, ich stehe auf der Liste für den Kreistag.
Seit wann bist du denn schon bei den Grünen?
Oh, bei den Grünen bin ich seit 2019. Ich war vorher sehr lange, etliche Jahre auch in einer anderen Partei.
Mhm.
Und politisch aktiv bin ich, oder politisch denkend aktiv, bin ich ungefähr seit meinem 14. Lebensjahr.
Eine lange Zeit.
Ja.
Ja, ich bin tatsächlich ein Neuling bei den Grünen. Ich bin zwar schon länger mental bei den Grünen, aber offiziell seit Januar. Und ja, fühle mich bis jetzt sehr wohl hier.
Super. Das freut mich übrigens. Das freut mich echt. Das freut mich wahnsinnig. Also, das möchte ich wirklich los sein. Ich finde das so klasse auf unserer Nominierungsveranstaltung, wie viele tolle, neue und auch junge Menschen sich jetzt engagieren.
Das stimmt. Und sehr, sehr verschiedene. Das, mit einigen werden wir vielleicht auch noch sprechen hier in dem Podcast.
Ja, und im Grunde genommen sind wir damit aus meiner Sicht im Thema drin. Also was du gerade so sagst, dieses sehr verschiedene. Also vielleicht darf ich einfach mal, du hast ja eine Frage vorab schon mal mir so geschickt. Mhm. Ne? So, also, was hält eine Gesellschaft zusammen?
Ja.
War ja so eine Frage, wo du gesagt hast, über die wollten wir reden. Und da kam bei mir ein Gedanke erstmal, was ist überhaupt die Gesellschaft?
Ja.
Also was zeichnet überhaupt eine Gesellschaft aus?
Also für mich ist da ein großer Unterschied zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Für mich hat Gemeinschaft sehr viel auch mit Identität zu tun und mit sich einander nahe fühlen. Und Gesellschaft sind für mich tatsächlich einfach die Menschen, die in einem Land zusammenwohnen und unter bestimmten politischen Bedingungen wohnen und die eine Kultur verbindet oder Normvorstellungen. Ja, und für dich?
Genau, da haben wir schon das erste Thema beim Bereich Gesellschaft. Ich habe dann auch nochmal rumgesucht. Also ich habe erst überlegt, was ist es für mich?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, es gibt doch bestimmt Definitionen. Eine, die ich gefunden habe, die fand ich wirklich klasse.
Ja.
Gesamtheit der Gesellschaft ist die Gesamtheit der Menschen, die zusammen unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen leben.
Ja.
Also wo ich zum Beispiel nicht zustimmen würde, ist der Aspekt, den du reingebracht hast, dass die gemeinsame, wie hast du es genannt gerade, Vorstellungen?
Normen.
Ja,
ja,
also die müssen nicht alle den Normen zustimmen.
Ja, das stimmt.
Also deswegen fand ich das mit die Leben darunter. Ne?
Ja.
Da sind wir dann auch schon bei der Schwierigkeit, ob die von allen immer akzeptiert werden, innerhalb dieser Gesellschaft wage ich zu bezweifeln. Und es ist trotzdem aber die Gesellschaft.
Ja. Und Gesellschaft ist irgendwie auch was Begrenzendes. Also, das sich vielleicht auf ein bestimmtes Land bezieht und wozu immer jemand auch nicht gehört.
Ja. Also das müsste man zum Beispiel dann aus meiner Sicht schon mal wieder erörtern tatsächlich. Mhm. Also für mich, jetzt hier in Deutschland, wenn wir die Gesellschaft in Deutschland sind, das für mich tatsächlich alle Menschen,
für mich auch,
die hier leben. Also egal, ob die jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder nicht, alle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt hier bei uns in Deutschland leben, wohnen, also Urlauber würde ich jetzt nicht mit dazu zählen, die von woanders kommen, gehören zu unserer Gesellschaft.
Ja.
Das schließt auch zum Beispiel die Geflüchteten mit ein, die hier, du hast dich da engagiert, im Helferkreis Asyl, die gehören auch zu unserer Gesellschaft.
Auf jeden Fall, die Menschen, die einfach hier zusammenleben. Und was wäre in dem Sinne dann für dich Zusammenhalt?
Zusammenhalt betrifft den Umgang damit. Ich würde gerne noch mal einmal zur Gesellschaft zurück. Also ich habe noch eine Definition, die habe ich mir tatsächlich von der Mo Asumang, also Bundesverdienstkreuzträgerin Mo Asumang, abgeguckt, mit der ich ja viel zusammen mache. Und die hat ja sich massiv damit auseinandergesetzt, weil sie hat ja mal eine Morddrohung von der Neonazi-Band bekommen. Und hat überlegt, was macht sie jetzt? Verkriecht sie sich? Also Mo Asumang, für die sie nicht kennen, ist eine Deutsche aus Kassel, die aber eine sehr dunkle Hautfarbe hat, weil ihr Vater aus Ghana kam. Aber sie ist Deutsche.
Ja.
Und sie hat dann für sich beschlossen, und das finde ich ein ganz fantastisches Bild, da sind wir auch schon nachher, brauchen wir nachher auch nochmal, hat gesagt, wenn Deutschland eine Familie ist, also Gesellschaft und Familie, dann gehört halt auch diese Neonazi-Band dazu. Und so wie in jeder Familie irgendwo der Onkel auch ist, der irgendwie dazugehört und den die Leute aber nicht so mögen, gehören die auch dazu. Und dann hat sie für sich beschlossen, ja, wenn die dazugehören, muss ich auch mit denen klarkommen. Und die ist dann ja tatsächlich hingegangen und hat da den Dialog und Ähnliches gesucht. Mhm. Das finde ich einfach ein sehr schönes Bild. Sind alle dabei.
Das stimmt, alle dabei, aber das habe ich ja, darauf habe ich mich auch am Anfang bezogen, das ist nicht unbedingt eine Gemeinschaft. Also für mich ist nicht erforderlich für eine Gesellschaft, dass man sich irgendwie identifizieren kann mit den anderen. Und da werden wir wieder beim Thema, wie bekommen wir diese Gesellschaft zusammen und was heißt, dass eine Gesellschaft zusammen ist.
Genau, also was ist Zusammenhalt? Ne? Mhm. Und ich glaube, da kommen jetzt ganz, ganz viele Aspekte rein. Weil das, was du gerade schon sagst, also zunächst mal wäre für mich, das wesentliche Merkmal von so einer funktionierenden Gesellschaft, die zusammenhalten kann, auch, dass die Vielfalt, die darin besteht,
ja.
Allein wir beide haben zum Teil schon unterschiedliche Ansichten, ne, was ja gut ist,
ja.
Dass die begrüßt wird.
Ja.
Also, dass man nicht etwa sagt, ja, also obwohl du da anderer Meinung bist als ich, sondern hey, cool, dass du anderer Meinung bist als ich. Und Zusammenhalt, also ein Aspekt davon ist tatsächlich, wie gehen wir mit dieser Vielfalt, die wir in der Gesellschaft haben, wie gehen wir damit um? Und jetzt fängt es an, aus meiner Sicht wahnsinnig komplex zu werden.
Stimmt. Ich habe ganz so pragmatisch über den Begriff Zusammenhalt gedacht und wenn was zusammenhält, dann gibt es in irgendeiner Form eine Verbindung und auch eine Stabilität, wenn man auch an Freundschaften denkt, wenn man zusammenhält. Und ich glaube, da sind wir auch ganz schön am Thema, wenn wir über Stabilität nachdenken und was einer Gesellschaft Stabilität gibt. Und das wäre ja das Gegenteil von Polarisierung.
Nee, jein. Also ich versuche immer auch so die, für mich, so aus meiner beruflichen Ebene, weil ich habe ja in vielen Organisationen, die sich ja auch mit einer Identität beschäftigen und damit umgehen müssen, als Konfliktmoderator, wie geht man mit unterschiedlichen Haltungen um, mit polarisierenden Haltungen. Zunächst mal finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass es in so einer Gesellschaft sehr weit voneinander entfernte Haltungen gibt. Also im Grunde müsste man sogar sagen, je größer die sind, umso mehr Raum ist dazwischen und umso mehr Spielraum auch nach Lösungen zu suchen.
Ja. Es muss ja noch was geben, was irgendwie verbindet und was, dass man sich trotzdem noch gegenseitig trägt irgendwie.
Genau, und das ist für mich, also sozusagen, es muss so eine Art gemeinsames Grundverständnis geben. Und für mich ist das zum einen hier in Deutschland einfach unsere Verfassung.
Ja, definitiv.
Ja, unsere Verfassung. In anderen Kontexten sind das wahrscheinlich andere gemeinsame Definitionen, weil es ist schon irgendwie auch ein virtuelles Konstrukt. Und aber wenn wir die Verfassung nehmen, dann tauchen ja die nächsten Fragen auf. Wer gehört denn jetzt dazu?
Ja.
Wir beide sind wahrscheinlich uns einig, haben wir vor eben schon gesagt, jeder, der hier lebt.
Ja.
Dann gibt es in Deutschland aber auch Menschen, die sagen, nee, ne? Nur die einen deutschen Pass haben.
Ja.
Und dann gibt es sogar welche, die sagen, von denen, die einen deutschen Pass haben, gehören einige auch nicht dazu, die wollen wir auch rausschaffen. Da fängt es an, schwieriger zu werden. Und die nächste Frage, die ich mir dann noch gestellt habe, kann man da auch aussteigen aus so einer Gesellschaft? Also ich bin ja in den 70ern quasi sozialisiert. Da war es damals immer gesellschaftliche Aussteiger.
Ja.
Und da ich mir jetzt so über, jetzt habe ich damals mit auch gesagt, und inzwischen denke ich, nee, eigentlich geht's nicht.
Nee.
Wenn ich hier lebe, bin ich Teil
der Gesellschaft. Egal, wie man sein Leben hier bestreitet und egal, ob man sich identifizieren kann mit dem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja. Stimmt. Und ja, nochmal, um das zu konkretisieren, woran lässt sich für dich festmachen, ob eine Gesellschaft zusammenhält?
Das finde ich also eine
wahnsinnig schwierige Frage.
Ja, eine spannende.
Ja.
Ich versuche es mal zu gliedern. Also das eine ist, glaube ich, tatsächlich das Maß an Gewalt.
Mhm.
Das stattfindet. Und wenn ich von Gewalt rede, meine ich A, die wirkliche physische, psychische Gewalt,
ja,
die sich ausdrückt und wie geredet wird, und aber auch soziale Gewalt.
Und strukturelle.
Ja, soziale, strukturelle, ja, Gewalt. Also wir haben, ja immer noch massive Diskriminierung zum Beispiel von Frauen, ja, von Kindern, von Armen, von Menschen mit anderer Hautfarbe, mit anderer Herkunft und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang gibt es für mich so das erste Axiom, was wir brauchen fürs Thema gesellschaftlichen Zusammenhalten, das heißt, Menschen gehören geschützt.
Mhm.
Also egal, was wir ansonsten jetzt gleich noch diskutieren, ne, wenn Menschen in einer Gesellschaft nicht geschützt werden vor Gewalt,
ja,
dann wird es schwierig mit dem Zusammenhalt.
Stimmt. Und ja auch die Pflicht des Staates zu schützen und die Grundrechte zu erhalten.
Die Pflicht des Staates und für mich, mhm, aber auch das Thema Zivilcourage.
Ja.
Also mir ist es mal passiert in der S-Bahn, schon lange her, da hat mir halt einer gesagt, solche wie dich stecken wir als erstes in die Gaskammer, wenn wir an der Macht sind.
Mhm.
Und das für mich damals Erschreckende war jetzt nicht etwa, dass das einer sagt, sondern da saßen 20 bis 30 andere Leute in dieser S-Bahn. Die haben alle die Klappe gehalten.
Ja.
Das heißt, gesellschaftlicher Zusammenhalt heißt an der Stelle für mich schon auch, wie stark setzt sich der Einzelne dafür ein, dass dieser Schutz stattfindet im Rahmen der Möglichkeiten,
ja,
die da jetzt jemand hat, und schaut einfach auch nicht weg. Also die ist wirklich,
ja,
das Axiom 1, Menschen gehören geschützt.
Ja, und Enthaltung ist immer eine Haltung.
Ja, also beziehungsweise Enthaltung ist, ja, oh,
ja,
das finde ich noch spannender.
Das finde ich
spannend.
Ja.
Ich hätte jetzt immer gesagt, Enthaltung ist eine Nichthaltung. Ich verstehe dich jetzt richtig, dass du sagst, Enthaltung heißt eigentlich, ich stimme der anderen Seite, also der Seite.
Nicht mal unbedingt, aber es ist auch ein starkes Zeichen, also das habe ich von der Schule mitgenommen beispielsweise.
Mhm.
Man kann nicht kommunizieren.
Mhm.
Jede Form, auch wenn man den Raum verlässt, ist eine Form,
mhm,
der Kommunikation.
Mhm.
Ja, von dem her würde ich sagen, Enthaltung ist auch eine Haltung.
Stimmt. Danke. Ja, stimmt. Stimmt.
Ja.
Stimme zu.
Woran ich noch gedacht habe bei dem Thema, ist Vertrauen in die Politik, Vertrauen in die Medien.
Mhm.
Genau, und vielleicht auch in gewisser Weise die Form der Streitkultur, einerseits in Form irgendwie der Verfassung und ja.
Ja, ja, also stimme vollkommen zu. Für mich ist das, also ich habe es für mich überschrieben mit, welche Fähigkeiten haben wir, mit anderen Meinungen und Haltungen umzugehen.
Mhm. Ja. Ja,
also wenn wir diese Vielfalt haben, und vorhin so gerade dieses Ding, je weiter auseinander,
ja,
es gibt so ein Bonmot, ne? Toleranz ist immer einfach, wenn der andere meiner Meinung ist.
Das stimmt.
So, also welche Fähigkeit haben wir? Und auch da wäre für mich wieder, wie, also ich hab für mich mal so in Axiomen wirklich formuliert.
Mhm.
Das Axiom 2 ist dann für mich so, Menschen verdienen Respekt und Wertschätzung. Einfach fürs Menschsein. Also dieses,
ja,
das Menschsein.
Ohne dass man sich das erarbeiten muss.
Genau, das darf niemandem abgesprochen werden.
Ja.
Wahrscheinlich kennst du auch dieses Kinderlied. Wie schön, dass du
Geburtstagskinder, ja,
wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Ich,
ja,
glaube, das drückt es ganz, ganz massiv aus.
Ja.
Und meines Wissens ist das etwas, was uns Menschen tatsächlich rund um den Erdball eint. Es gab mal einen Ethnologen, der ist um die Welt gefahren und hat bei unterschiedlichen Kulturen so rumgeguckt, was treibt die so um. Und der hat dann zurückgekommen, hat gesagt, eigentlich gibt es vier Dinge, die uns Menschen, egal was für eine Kultur, für eine Sprache, für eine Herkunft und so weiter, wir haben uns eint.
Mhm.
Und der hat gesagt, das erste ist, Menschen wollen willkommen sein. Also,
ja,
mit willkommen meinte er so dieses, schön, dass es dich gibt.
Ja.
So ohne weitere Bedingungen, ne? Schön, dass es dich gibt. Das zweite, Menschen wollen wichtig sein. Also wichtig sein heißt, die wollen eine Rolle spielen in ihrem jeweiligen sozialen Kontext. Also,
ja,
bezogen zum Beispiel aufs Thema Geflüchtete heißt das, die wollen nicht einfach nur Almosenempfänger sein, ne? Sondern die möchten,
ja,
Dass das, was sie machen, irgendeine Bedeutung Deutung hat.
Das mitgestalten.
Ja, oder es zumindest auffallen würde, wenn sie nicht da wären, ja. Ne, dass dann was fehlen würde. Und das Dritte ist, Menschen wollen ernst genommen werden. Das heißt, wenn sie irgendein Bedürfnis haben, dann heißt das heißt nicht, das muss erfüllt werden. Mhm. Aber das heißt, du hast ein Bedürfnis und ich sage jetzt nicht einfach, na und.
Ja. Ne, sondern so sich gesehen fühlen.
Sich gesehen fühlen, ja. Genau. Und das Vierte, und das ist natürlich tatsächlich das physische Wohlbefinden.
Ja,
also klar. Menschen wollen satt sein, ja. Luft zum Atmen haben, keinen Durst haben, nicht frieren, sicher sein, dass sie nicht erstochen werden, erschossen werden, sonst irgendwas. Das Vierte. Und die sind alle gleichwertig, diese Dinge. Und da wäre jetzt für mich so in dieser Teil, wie kriegen wir das hin? Ne? Und vor allen Dingen auch und gerade dann, wenn die Meinung oder Haltung des anderen, also wir sind immer noch bei der Fähigkeit, mit anderen Meinungen und Haltungen umzugehen, ja. Wenn die bei mir massiven Widerstand auslöst. Also wenn ich so denke, wie kann der nur?
Ja, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass man so ein Unverständnis hat, dass man manchmal sprachlos ist und
ja. Und da ist für mich aber dann also die Fähigkeit oder die Reife einer Gesellschaft, ne, also für das Thema Zusammenhalt, dass es uns dem Einzelnen, also es wäre erstmal der Einzelne, dem der Einzelnen gelingt, in so eine, ich nenne das eine Entdeckerhaltung umzusteigen. Also wenn ich sozusagen für mich bei mir der Gedanke, den habe ich genauso wie alle anderen auch, ne, so dieser Gedanke hochkommt, wie kann der nur, müssten wir eigentlich umschalten und sagen, stimmt, ich dachte, ich weiß, wie die Welt ist und jetzt sagt dieser Mensch mir, die ist völlig anders, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann sage ich, jetzt würde mich interessieren, wie kommt dieser Mensch auf diese Gedanken? Also so eine Entdeckerhaltung.
Ja. Und ich glaube wirklich, dass Empathie das effektivste Mittel gegen Hass ist. Und wenn man anfängt, den anderen zu sehen und zu verstehen, dann ist sehr viel nachvollziehbar von beiden Seiten.
Ja, und genau, und das ist diese individuelle Fähigkeit, was du jetzt Empathie genannt hast. Und dann gehört für mich aber eben auch dazu, haben wir die entsprechenden Strukturen, die das überhaupt ermöglichen? Welche Diskussionskultur haben wir in Parlamenten, Umgang mit Behörden, mit uns und so weiter und so fort? Und haben wir auch die entsprechenden Prozesse?
Was verstehst du unter Prozessen?
Also mit Prozesse meine ich, angenommen, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Machen wir es mal ganz konkret, hier bei uns in Friedrichshafen gibt es jetzt unterschiedliche Ideen darüber, wo kommt ein Geflüchtetenheim hin oder nicht.
Ja.
Sind die Prozesse, wie wir damit umgehen, geeignet, den Zusammenhalt zu stärken oder eher nicht? Welche Möglichkeiten haben die, denen das Angst macht, sich gehört zu fühlen, ohne dass sie mit ihrer Art und Weise manche von denen ja vielleicht andere Meinungen wieder unterdrücken, was ja auch nicht sein darf.
Ja.
Und ich behaupte, da sind wir noch nicht wirklich nur gut unterwegs.
Das stimmt uns immer auch wahnsinnig, eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, wie man Sachen gewichtet und wem man Gehör verschafft und das müssen nicht immer die sein, die am lautesten schreien, aber oft ist es leider schon so.
Ja. Ja, und ich glaube, was uns da oft fehlt, so für mich Axiom 4, gestehe dir selbst und dem anderen eine Entwicklungsfähigkeit zu.
Ja.
Also wir sind ja unglaublich schnell dabei, die Menschen in so Schubladen. Das ist ein.
Ja. Und in erster Hinsicht ist es auch sehr menschlich, strukturieren zu wollen. Ja. Also wir sind darauf angewiesen, aber wir dürfen uns dann darauf nicht festhalten.
Ja, ja. Ja, das wäre diese Fähigkeit, mit anderen Meinungen und Haltungen umzugehen. Dann ist für mich noch die Anzahl der Kommunikationskanäle und deren Nutzung.
Also zwischen Gruppierungen. Ja. Das ist eine Frage, die ich dir auf jeden Fall auch stellen wollte, wie du denkst, wie man da rauskommt, wenn man mal in so, also wir sind da genauso Part von, wenn man mal Teil von so einer Bubble ist, dann ist es ganz schwierig, da auch wieder andere Sachen reinzulassen und Begegnungen außerhalb des eigenen Kreises zu ermöglichen.
Ja, und aber es ist eine, ne, so gesellschaftlicher Zusammenhang, also das wäre für mich wirklich so, welche Begegnungsoptionen habe ich denn überhaupt in meinem täglichen Leben? Also es gibt ja die Studien, die belegen, dass Ausländerfeindlichkeit dort am höchsten ist, wo am wenigsten Ausländer leben. Also wo überhaupt keine Begegnung stattfindet. Und wenn wir das
Stimmt.
mal umdrehen, würde das aber heißen, dass wir für gesellschaftlichen Zusammenhalt möglichst viele Begegnungsräume schaffen müssen, in denen die Menschen, die sich bestimmten Gemeinschaften zugehörig fühlen, was, wie du ja gesagt hast, total wichtig ist, ne? Dass wir so eine Gemeinschaft haben, der wir uns zugehörig fühlen, die dann naturgemäß sagt, ja, zu dieser Gemeinschaft gehören wir
Und ihr nicht.
und ihr nicht. Das ist ja ein Wesen von Gemeinschaften durchaus, das gehört dazu. Geschmäckle kommt ja rein, wenn man sagt, weil ihr nicht dazu gehört, seid ihr schlechter. Ne? Aber solange, wie man sagen kann, jawohl, und du bist in einer anderen Gemeinschaft, ne? So ist das alles perfekt oder toll, gut. Und jetzt brauchen wir aber Begegnungsmöglichkeiten zwischen diesen Gemeinschaften.
Und die Möglichkeit, Teil der Gemeinschaft zu werden.
Ja, auch das. Ja. Also was meinst du damit konkret?
Also, dass man offen bleibt, dass noch andere dazukommen.
Ja, also wenn du meinst, wenn jetzt jemand dazukommt und sagt, hallo, ich würde gerne dazugehören, was wäre dann dein Wunsch, wie man damit umgeht?
Also, dass man nicht sagt, beispielsweise, wir sind Deutsche und wir bestimmen, wer dazugehören darf und wer nicht. Oder ja, wie man das oft
Wie
hört als Diskussion.
würdest du dann damit umgehen, wenn dann jemand sagt, ja, ich höre deine Worte und das ist sehr idealistisch, aber mir macht das Angst.
Ich würde fragen, warum?
Warum das Angst macht? Oh, weil ich Geschichten gehört habe und weil ich einfach Angst habe.
Ich glaube, das ist wichtig, also darzustellen, inwiefern die Angst berechtigt ist und inwiefern nicht und inwiefern Narrative erzählt werden, die die Angst verstärken und inwiefern die einen Boden haben und oder nicht. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, Begegnung ist einfach ein wahnsinnig effektives Mittel, um die Angst zu nehmen.
Ja,
Und ich
also
glaube, das, was das Unbekannte ist, was einem Angst macht und
ja, und ich glaube deshalb, man muss Begegnungsräume schaffen, dass wir dem, der Angst hat, die Sicherheit geben können. Das sind wir wieder bei Axiom 1, Menschen gehören geschützt. Ne? Also hier in diesem Rahmen, was du ansonsten machst, bleibt weiterhin deine Sache, aber in diesem Rahmen gibt es eine Möglichkeit, sich zu begegnen. Also ich war zum Beispiel völlig begeistert, als ich jetzt gehört habe, ich glaube in Berlin gibt es jetzt einen Verein, die haben jugendliche PalästinenserInnen und Israelis zusammengebracht.
Ja, ich habe es, glaube ich, auch gehört von Juden und arabischstämmigen
Ja.
Menschen.
Ja, und das ist absolut fantastisch. Also solche Geschichten, glaube ich, sind total wichtig und da braucht es aber einen
Definitiv.
Raum. Also ich arbeite zusammen auch mit der Konfliktakademie von dem Professor Zick in Bielefeld und da haben wir auch überlegt, ne, wie kann das gehen, dass wir also wieder diesen Zusammenhalt wieder stärken können, also zwischen den verschiedenen Gruppen. Und da planen wir auch gerade Formate, wie man Leuten, die sehr unterschiedliche Meinungen und Haltungen haben, es ermöglichen kann, sich in einem sicheren Rahmen zu begegnen und andere Erfahrungen miteinander zu machen, als die, die vielleicht im Kopf oder virtuell stattfinden. Weil eins der Dramen dabei ist ja, dass unser Hirn nicht unterscheidet zwischen Fantasie und Realität. Also unser Hirn macht ja nur das Konstrukt. Und wenn ich genügend Geschichten höre, dann ist das für das Hirn so, als wäre das die Realität. Das ist ja die Gefahr, die in diesen Blasen, den sogenannten Blasen passiert.
Und das selektiert eben auch die Wahrnehmung und wie man das Wahrgenommene interpretiert. Beispielsweise, wenn ich sage, Frauen können nicht einpacken, dann sehe ich nur die Frauen, die schlecht einpacken und gar nicht die gut einpacken. Und es ist auf jeden Fall auch eine Gefahr, dass wir so getäuscht werden durch unsere Wahrnehmung.
Ja.
Mit einer Brille einfach die Welt sehen und es gefiltert ist, was wir wahrnehmen.
Ja, und das und sich aber klar zu machen, das können wir nicht verhindern.
Ja.
Das macht uns ja auch als Mensch, also wenn wir den evolutionären Prozess betrachten, ist das das, was uns erfolgreich gemacht hat. Also der Daniel Kahneman, Nobelpreisträger, der hat das ja in diesem wunderbaren Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, der beschreibt das System A und System B. System A ist dieses sehr schnelle, reflexhafte, das ist auch das, aus dem diese Empörung kommt, ne? Wie kann der nur? Oder das ist der Teil, in dem eigentlich aber die Entscheidungen getroffen werden. Und langsames Denken ist der Teil, den wir mit Ratio oft bezeichnen. Und es ist ja ein Irrglaube, dass Entscheidungen rationell getroffen werden.
Das stimmt.
Sondern eine Handlungsentscheidung wird in der Regel von System A getroffen. Und die Fähigkeit, die wir brauchen, ist sozusagen dieses System A, dieses Schnelle, dieses Reflexhafte, zu beeinflussen. Da gibt es Methoden, Möglichkeiten, das zu trainieren. Und wenn wir jetzt wieder bei der Gesellschaft sind, glaube ich, also was uns ja beide umtreibt, wo wir uns auch schon unterhalten haben, ist, wie kriegen wir das hin, dass wieder Gemeinsames erlebt wird. Also mehr Gemeinsames als das Trennende.
Ja.
Ne, also dass dieser Fokus mehr darauf gerichtet wird, dieser Mensch da, der eine andere Hautfarbe hat, der anders spricht, oder wir haben uns vorhin unterhalten über, der eine Legasthenie hat, also wir haben auch diesen Ableismus in der Gesellschaft, das sind aber alles immer noch Menschen.
Ja, und das Verstehen wollen ist so wichtig. Ich habe da also ganz tolle Erfahrungen gemacht bei meinem Freiwilligendienst in Argentinien. Es einfach einen ganz anderen Umgang gibt mit Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht separiert sind, wie wir das hier oft sehen und die in den Klassen mit dabei sind. Es gibt auch Sonderschulen, aber da kann man auch darüber sprechen, was jeweils die Vor- und Nachteile sind. Aber die gehören einfach so selbstverständlich zur Gesellschaft dazu und nehmen teil. Und mich hat sehr berührt, wie die Kinder miteinander umgegangen sind, weil das war wahnsinnig auf Augenhöhe und mit wahnsinnig viel Verständnis und Empathie und gar nicht irgendwie überheblich. Und das habe ich auf jeden Fall sehr mitgenommen, weil es bei den Kleinsten anfängt.
Und hattest du das Gefühl, dass, wenn du die Gesellschaft da angeguckt hast, wie lange warst du in Argentinien?
Ein Jahr.
Ein Jahr, das ist schon eine ganze Menge, die du da warst. Hattest du das Gefühl, dass du das auch in der Gesellschaft, wenn du da so unterwegs warst, gemerkt hast, dass diesen anderen Umgang?
Definitiv. Also erstmal will ich sagen, dass ich natürlich dadurch, dass ich Europäerin bin und Deutsche und weiß, sowieso viele Privilegien genossen habe. Aber generell habe ich das Gefühl gehabt, dass man sich mit wahnsinnig viel Wertschätzung und Wohlwollen und Akzeptanz begegnet und dass man gibt, ohne gleich eine Gegenleistung zu erwarten und dass es ein großes Interesse gibt und eine große Bereitschaft zu helfen. Und es hat mich sehr begeistert das ganze Jahr über.
Im Grunde genommen ist aber schon die Frage jetzt erstmal beantwortet, ne? Wie kann gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingen?
Ja.
Weil ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Teil.
Ich denke, dass man sich aber auch anschauen muss, was Dinge sind, die eine Gesellschaft spalten und die zersplittern. Und was Auslöser dafür sind, dafür, dass man das bekämpfen kann.
Ja, und ich glaube, da ist so ein Punkt, wo in unserer Gesellschaft noch ganz viel Redebedarf besteht, wie man das überhaupt machen kann. Wenn wir anfangen mit was spaltet. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, spalten tut nicht die Tatsache, dass Menschen sehr unterschiedliche Standpunkte haben. Also auch das polarisiert nicht. Nochmal ganz kurz auch zum Politischen. Ne?
Ja.
Also ich erlebe heute, dass unglaublich oft in der Vorwegnahme, weil ja ein Kompromiss ist, nachher zusammenführen, Positionen überhaupt erstmal gar nicht mehr klar definiert werden. Und das macht es für die Bevölkerung schwierig zu sagen, ja, ist ja eh alles ein Brei. Ne? Also ich brauche erstmal wirklich die klaren, unterschiedlichen Positionen. Da gehört für mich tatsächlich zum Beispiel auch die Position der AfD dazu. Diese Menschen sind Teil der Gesellschaft und die haben eine bestimmte Position. Und jetzt kann man dann aber fragen, wenn wir diese Positionen ernst nehmen, welche Konsequenzen hat das für die Gesellschaft und ist das das, wo wir hinwollen?
Da ja, und auch, ob es Grenzen gibt, zumindest was politisch vertreten werden darf und repräsentiert und was nicht und wo da die Grenzen sind.
Da haben wir als unsere Gesellschaft aus meiner Sicht das Grundgesetz.
Ja, definitiv.
Was da sehr klare Grenzen setzt für bestimmte Dinge, wo aus meiner Sicht auch der Staat gefordert ist, dafür zu sorgen, dass das eingehalten wird, aber ja, im Rahmen dieser Grenzen.
Ja.
Und jetzt würde ich wieder auch kontextabhängig, weiß ich, ich bin aktiv hier in diesem Verein Frühlingserwachen, wir haben dieses Format von dem Frühstücksbus hier in Friedrichshafen.
Ja.
Eines meiner immer noch beeindruckendsten Erlebnisse war ein Mann, der kam, 1,5 Stunden hat er mir erzählt, wer hier leben darf und wer nicht.
Mhm.
Und was man mit denen machen sollte, die hier leben dürfen und mit denen, die hier nicht leben dürfen vor allen Dingen.
Ja.
Und ich bin immer nur mit der Haltung rein, okay, ich habe da eine andere Sichtweise als Sie.
Mhm.
Und genau deshalb würde ich aber gerne verstehen, wie kommen Sie zu Ihrer Sichtweise. Und der hat sich von mir verabschiedet mit den Worten, vielen Dank. Das ist das erste Mal, dass mir jemand zugehört hat, ohne mich zu verurteilen.
Mhm.
Und jetzt sind wir, glaube ich, für mich bei dem ganz, ganz entscheidenden Punkt. Ja, es gibt Menschen, die haben das Bedürfnis, unsere Demokratie umzubauen. Und die bedienen sich dazu dieses Mittels des Spalten. Ich mag den Begriff aber gar nicht wirklich, weil das klappt mit dem Spalten nur, wenn wir alle auch über die Hölzchen springen, die uns hinhalten. Die könnten überhaupt nicht spalten, wenn alle anderen den Raum nehmen würden und sagen, nee, wir lassen uns auch davon nicht spalten.
Ja, ich habe auch in der Vorbereitung gedacht, ich glaube, gegen Argumente wird man irgendwann immun, aber gegen emotionale Nähe nie.
Genau, wunderbar formuliert.
Ja.
Die Mo hat in diesem Film Mo und die Aria, ne, da hat sie den Chris, das ist ein Neonazi, gewesen. Der hat gesagt, hat die interviewt, also die Mo hat die war beim Ku Klux Klan, hat mit dem gesprochen, also als Schwarze. Und der Chris war ein Neonazi und der hat gesagt, diese Anfeindungen, das prallt ab.
Ja.
Das prallt einfach ab. Was den dazu gebracht hat, auszusteigen. Also dieses Netzwerk war eine, was ich, 14-, 15-jähriges Mädchen, die ihn gefragt hat, und zwar neugierig.
Ja.
Du, sag mal, warum bist denn du ein Nazi? Also nicht, warum bist denn du ein Nazi, sondern einfach nur so, er sagt, diese Frage, weil sie auf Augenhöhe war, weil sie mit echter Neugierde an den Menschen war, sagt er, die hat in seinem Kopf dann gewirkt. Ja, warum bin ich überhaupt einer? Was mache ich hier? Und dann hat er die Moral, der ist inzwischen, und da gibt er Nachhilfe an geflüchtete Kinder aus Afghanistan und sonst, ist völlig ausgestiegen, aber der Beginn war eine Begegnung mit jemandem, der ihn nicht verurteilt hat, sondern neugierig auf den Menschen war. Und ich glaube, das ist das, was wir gesellschaftlich, also jeder Einzelne von uns, wieder kriegen muss. Also dieses Thema, dem anderen eine Entwicklungsfähigkeit zuzugestehen und die Möglichkeit auch wieder, ich nenne es mal, zurückzukommen, ohne Scham.
Ja, weil ich glaube, also ich habe auch meine Doku angeschaut über AfD-AussteigerInnen und die soziale Ächtung, die man befürchtet, ist oft auch ein Grund, dass man dann nicht aussteigt, nicht den Schritt wagt, weil man sich so sehr abgekapselt hat und vielleicht auch ein Stück weit so eine Mauer gezogen wurde und man nicht weiß, wen man noch hat, wenn man dann aussteigt.
Und weil es ja dieses Bedürfnis gibt, dazuzugehören. Ne?
Ja.
Und wenn die anderen alle sagen, du bist bäh, dann suche ich mir halt die, bei denen ich es nicht bin. Und deswegen sind wir wieder so, wir haben jetzt ja viele Aspekte auch gestreift, sind wir wieder bei diesem Thema, wir brauchen Begegnungsräume, und zwar real als Räume, aber auch überhaupt erst als Möglichkeit und aber als Einzelne auch die Fähigkeit und die Bereitschaft zu akzeptieren, ey, das ist nicht ansteckend, wenn jemand anders denkt.
Ja, das stimmt. Und ich darf trotzdem auch selber anders denken.
Ja.
Und es delegitimiert nicht meine eigene Einstellung.
Genau. Ich mache in Seminaren oft eine Übung. Die kann vielleicht, wer jetzt zuhört, mal mitmachen. Da lasse ich, die Leute einen Zettel schreiben. Da steht dann drauf Standpunkt.
Ja.
Und sage, legt den mal zu euren Füßen.
Mhm.
Zwei Menschen. Stellt euch mal gegenüber, hebt die Hände und jetzt verteidigt mal euren Standpunkt. Dann stehen die da und drücken und es gibt witzige Bilder.
Ja.
Und dann sagst du so, jetzt probiert mal einer, anstatt zu drücken, anzubieten, zu tanzen. kann der andere dann überhaupt noch drücken oder muss der mittanzen? Ne? Das wäre so das erste Experiment, wenn ich anderen begegne, sich die Frage zu stellen, will ich jetzt kämpfen?
Ja.
Oder will ich lieber dem Menschen jetzt da über Tanz, also als Metapher begegnen? Ja. Und das zweite Experiment, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, ist bei dem Punkt dann zu sagen, so, jetzt warte hier auf eurem Standpunkt. Mhm. Jetzt tretet mal einen Schritt neben euren Standpunkt und fühlt mal in euch hinein, ob ihr noch ihr selber seid. Mhm. Das klingt jetzt zwar banal, aber oh Wunder, dann merken alle, ich habe jetzt meinen Standpunkt verlassen,
ja,
aber ich verliere nicht meine Identität.
Stimmt.
Und der Standpunkt läuft auch nicht weg, wenn ich ihn mal verlasse. Der bleibt da einfach liegen.
Ja.
Also sprich, ich kann den Standpunkt verlassen, verliere nicht meine Identität.
Ja. Und einen anderen Blick mal einnehmen.
Kann ihn einnehmen und ich kann zurück zu meinem Standpunkt. Da hindert mich niemand dran. Ich kann dann auch sagen, jo, jetzt habe ich mal woanders gesehen, meine gefällt mir immer noch besser.
Ja.
Ich kann auch sagen, oh, ein bisschen würde ich ihn ändern. Aber das passiert häufig eben nicht, sondern die meisten Menschen oder viele Menschen verwechseln ihren Standpunkt mit ihrer Identität.
Ja, das stimmt.
Und dann wird die verteidigt, der Standpunkt, das ging jetzt um das Leben.
Ja.
Und dann wird es schwierig.
Ja, und es sind alles nur Teile von einem selber und die kann mal gehen, neue dazukommen.
Ja.
Was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass das ist wichtig, auch mit anderen Leuten zu reden. Das ist auch irgendwie ein Stück weit ein Privileg und wir beide haben den Vorteil, dass wir von Menschen als Menschen anerkannt werden und wenn Menschen das nicht haben und wenn die in dem Wir nicht inkludiert sind, dann ist eine Begegnung gar nicht möglich.
Ja, und das ist schade.
Ja.
Und da glaube ich tatsächlich, dass das eine Aufgabe von uns auch in der Politik ist, also die Strukturen zu schaffen, auch das, was ich meinte mit Prozessen,
ja,
dass diese Inkludierung ganz anders stattfinden kann. Also wirklich anders stattfinden kann. Also ich persönlich wäre zum Beispiel tatsächlich auch fürs Kommunalwahlrecht für Menschen ohne deutschen Pass, wenn die eine bestimmte Zeit hier leben, weil sie Teil der Gesellschaft sind, weil sie sich einbringen, weil sie davon betroffen sind, weil sie, glaube ich, ganz wertvolle Beiträge haben.
Ja.
Und wenn ich mir unseren Kreistag angucke und auch den Gemeinderat, dann muss ich sagen, da spiegelt sich die Diversität der Gesellschaft nicht wirklich wieder.
Ja, definitiv. Und nicht nur bei uns hier im Gemeinderat, sondern sowohl in der Forschung als auch in der Politik, als auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ja, und ich glaube, dass es wichtig ist, da das nicht irgendwie als Verpflichtung zu sehen, sondern als Bereicherung, wenn mehr Perspektiven eingebracht werden können und mehr Blickwinkel.
Ja.
Und dass ganz viel daraus wachsen kann und einfach sich viele repräsentiert und gesehen fühlen, viele Menschen, die auch hier leben.
Jetzt bist du ja, also wenn wir beide uns mal vergleichen, ich bin einen ganzen Tick älter als du.
Ja.
Das finde ich schön, weil du ja mit Sicherheit noch mal einen ganz anderen Blick auch auf die Dinge hast als ich an der Stelle. Ich glaube, in vielen Dingen sind wir ähnlich oder gleich, aber dann gibt es bestimmte Punkte, wo du einen völlig anderen Blick hast als ich, weil du auch in einer anderen Zeit jung gewesen bist und noch bist. Ne?
Ja.
Bei mir ist es, ich bin gewesen, ne, in einer bestimmten Zeit. Wo glaubst du denn, wenn wir nämlich alleine mal das nehmen, jung und alt, gesellschaftlicher Zusammenhalt, wo siehst du da denn Punkte, die noch wichtig wären?
Also generell beobachte ich auch hier in Friedrichshafen, dass irgendwie alle Gruppierungen so für sich leben, die SeniorInnen, die Studierenden. Um ehrlich zu sein, ich habe Friedrichshafen nie als Studentenstadt wahrgenommen, obwohl wir hier eine Uni und die duale Hochschule haben. Dann geflüchtete Familien, SchülerInnen und da finde ich sehr wenig Begegnung statt. Und ich habe mir auch immer Gedanken gemacht, wo denn so Räume sind, wo ich beispielsweise Begegnungen erlebt habe, auch mit ganz vielen unterschiedlichen Generationen. Das ist bei mir beispielsweise in der Kirche gewesen, bei anderen ist es vielleicht der Narrenverein, bei mir auch TSG Eilingen sind wir auch viele unterschiedliche Menschen. Ja, und ich glaube, das sollte es öfter geben und es ist auch was sehr Schönes und sehr Bereicherndes, diese Begegnungsorte.
Also landen wir wieder beim Thema Begegnungsorte schaffen und Möglichkeiten zu schaffen. Okay.
Du kandidierst ja selber als zweiter Spitzenkandidat für den Kreistag für Bündnis 90 Die Grünen. Was lässt sich deiner Meinung nach hier vor Ort umsetzen? Oder jetzt in dem Fall im Bodenseekreis?
Im Bodenseekreis, genau. Also Ich glaube, also müssen wir mal gucken, wofür ist der Kreis überhaupt zuständig, was kann er überhaupt machen. Aber der Kreis hat eine ganze Menge Einflussmöglichkeiten. Und vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt so miteinander besprochen haben, zum einen glaube ich, dass der Kreis kann schon sehr stark darauf gucken, in der Raumnutzung. Wie viel Raum gibt es? Und für mich gibt es zwei Formen von Räumen, die wir brauchen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Das eine sind Begegnungsräume.
Ja.
Also Förderung auch an der Stelle. Und das zweite sind tatsächlich auch Unperfekträume. Also Räume, die Menschen mitgestalten können. Und dann im Idealfall eben Menschen, die aus unterschiedlichen Gruppierungen kommen, um wieder was Gemeinsames zu schaffen. Also wir dürfen nicht nur perfekte Räume, perfekte Häuser, perfekte Jugendzentren, perfekte Altenzentren und so weiter hinstellen, sondern
also Raum für Gestaltung.
Raum für Gestaltung. Und der muss unperfekt sein, weil wenn er perfekt ist, traut sich wieder keiner was zu machen.
Ja, und wie würdest du sagen, kann man denn die Leute erreichen und die Leute verbinden?
Also wir müssen vermehrt, zwar sowohl wir politischen Parteien, als aber auch von Seiten von Verwaltung. Verwaltung macht das auch schon. Also ich glaube, da hat es schon gute Anfänge gegeben. Ich würde nicht sagen, dass es gar nichts stattfindet. Das muss noch deutlich verstärkt werden. Dieses Stichwort Verwaltung geht zu den Menschen. Also das betrifft für mich ganz konkret das Stichwort Bürgerbeteiligung bei Planungsprozessen. Ich glaube, da sind wir noch längst nicht am Ende. Das gibt schon gute Ansätze.
Auch jetzt bei dem Konzept zur Stadtentwicklung.
Zum Beispiel, wobei bei ISEC, ich habe da, also weiß nicht, wie viele Bürger sich da wirklich mitgenommen gefühlt haben, aber auch im Kreis, kreisübergreifend. Also ich finde, kreisübergreifend haben wir noch, ja, es gibt diesen Kreistag, was, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber was ich wahrgenommen habe, ist, da ist noch sehr viel Konkurrenzdenken, wenn es umgeht, wer finanziert was, wo kommt was hin, und zum Beispiel die London School of Economics hat sehr klar nachgewiesen, dass kooperative Gesellschaften wesentlich erfolgreicher sind als konkurrierende.
Ja, definitiv.
Also die Förderung von Konkurrenzdenken, wo es immer so heißt, ja, privat und Konkurrenz und der Wettbewerb, der bereichert, das ist nachgewiesenermaßen tatsächlich nicht so. Sondern Kooperation ist wesentlich erfolgreicher. Und da würde ich mir wünschen, dass wir im Kreis auch noch viel mehr kommunenübergreifende Kooperationen hinbekommen, als es schon stattfindet. Es findet ja schon statt. Es findet sehr stark statt überall die Ehrenamtlichen, die da ganz viel anleiten. Aber da finde ich, kann der Kreis noch viel mehr machen, um das zu unterstützen. Und was es vor allen Dingen, glaube ich, auch braucht, ist Transparenz, Transparenz, Transparenz.
Definitiv. Und das ist sowieso ein Thema, das immer komplexer wird durch die Globalisierung und dadurch, dass immer mehr auf eine höhere Ebene verschoben wird, wie beispielsweise in Europa. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig bei dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, dass Entscheidungsprozesse transparent sind und nachvollziehbar und dass man das Gefühl hat, man selber ist da irgendwie mit drin und wurde berücksichtigt. Und ich glaube, wenn Sachen erklärt werden, dann macht das schon einen ganz großen Unterschied bei der Akzeptanz.
Und für mich konkret würde das heißen, ich werde mich dafür einsetzen, den öffentlichen Teil von Kreistagssitzungen, dass das auch übertragen werden kann. Ich bin jetzt kein Jurist, da bestimmt noch die eine oder andere Hürde.
Ja.
Aber das muss Transparenz geben, dass nicht dieses Ding, immer dieses Narrativ rumgeht, die machen sowieso, was sie wollen. Weil auch wenn ich die Berichte in den Zeitungen oft lese, da geht ja oft nicht hervor, was und wie da diskutiert wurde wirklich.
Ja.
Wenn man sich die Protokolle anguckt, da steht es gar nicht drin. Da ist relativ wenig Transparenz. Und was mir noch am Herzen liegt, ist tatsächlich, wir hatten es ja vorhin, du hast auch gesagt, das Thema Sicherheit. Ne? Da gehört aber auch die wirtschaftliche Sicherheit tatsächlich dazu. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht auch eine Förderung von Wirtschaft, die unabhängig vom Wachstum ist. Also gerade der Mittelstand, die Handwerksbetriebe, auch die Bauern, die leben, sind ja alle in dieser Schleife gefangen. Ich brauche immer mehr Geld und ich muss wachsen. Und das kriege ich aber nur, wenn ich Umsatzsteigerungen nachweisen kann und. Und das ist endlich.
Ja.
Also der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der gilt, ob er mir gefällt oder nicht und ob ich ihn kenne oder nicht. Und da, finde ich, können wir als Kreis in einem begrenzten Rahmen auch was dafür tun, dass wir hier Formen der Wirtschaft fördern, die nicht so wachstumsabhängig sind. Also wir täten uns allen Gefallen, da resilienter zu werden. Und das heißt für mich auch, werde ich mich sehr für einsetzen, Stichwort Gemeinwohlökonomie, dass die Messung von Erfolg, also nicht nur an Gewinnbilanzen, Erfolg.
Ja.
Ich möchte, dass jede Kommune bei uns im Kreis eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Ich weiß, dass das erstmal mehr Arbeit macht, glaube aber, dass es massiv zum Zusammenhalt beitragen wird, wenn Bürger sehen, meine Kommune, ne, die macht hier was, und wenn die Kommunen da mit gutem Beispiel vorangehen, kriegen wir auch mehr Unternehmen dazu, in dem Bereich zu bilanzieren. Und der letzte Punkt für mich wäre, ganz klare Konsequenz bei Verstoß gegen das, was ich vorhin Axiom 1 genannt habe. Also sprich, wenn Sicherheit von Menschen verletzt wird. Also wenn du mich in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gefragt hättest, was halte ich von mehr Polizei? Hier wird um Himmels Willen. Heute sage ich, nee, aber wofür tritt sie dann ein? Das Stichwort gefühlte und echte Sicherheit. Aber ich bin sehr wohl dafür, dass immer dann, wenn Menschen Gefahr laufen, verletzt zu werden, dass die dann wissen, ich werde geschützt.
Ja, das hast du schön gesagt. Und ich glaube, was gerade irgendwie die große Herausforderung ist, die auch irgendwie dazu beiträgt, dass so eine große Unsicherheit herrscht, ist, dass wir lange in so einer Illusion der Unverwundbarkeit gelebt haben.
Ja.
Und jetzt erleben wir multiple Krisen, und dass das, was immer so garantiert war, dass es stetiges Wachstum gibt und dass wir immer weiter Ressourcen nutzen können und die unendlich sind. Und dass das, was wir haben, genauso erhalten bleibt und wir genauso weitermachen können, doch nicht mehr so garantiert ist. Und das schafft natürlich Unsicherheit, und da sind wir wieder beim Thema Sicherheit. Ja, und gesellschaftlicher Wandel und generell Veränderungen sind immer auch eine Gefahr dafür und eine Herausforderung.
Ja.
Also ich denke generell, dass gesellschaftlicher Wandel gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken kann oder schwächen kann, aber das Schöne ist ja, dass es an uns ist, Realität zu schaffen und zu gestalten. Du bist ja Opa. Wenn du jetzt dran denkst, was für eine Welt würdest du dir wünschen, die wir gestalten, die du deinen Enkeln hinterlässt?
Oh Gott, da könnte ich jetzt wieder natürlich stundenlang reden, aber wenn ich es mal zusammendampfen soll, und ich vermute, das erwartest du jetzt auch von mir. Also neben diesem Thema, aber wo ich auch noch was zu beitragen kann, ein bisschen ist dieses intakte Umwelt. Und da finde ich, haben wir noch viel zu tun und Lebenswandel zu ändern. Aber unter unserem Stichwort gesellschaftlicher Zusammenhalt wünsche ich mir eine Welt, in der Andersartigkeit begrüßt wird. Also in der Menschen sich freuen, auf Menschen zu treffen, die die Welt ganz anders sehen.
Ja.
Also dass diese Sorge und Menschen, eine Welt, in der die Menschen auch erkannt haben, dass so ein Dialog auf Augenhöhe wirklich der Schlüssel zu einem gedeihlichen Miteinander ist. Wenn ich jemanden treffe, der anders drauf ist, muss ich in den Dialog gehen und nicht den Dialog fliehen. Und dazu gehört für mich auch, also es gibt so ein paar simple Sachen, statt einer Entweder-Oder-Logik in eine Sowohl-als-auch-Logik zu kommen. Statt diesem apodiktischen Ja oder Nein zu erkennen, da gibt es ganz viele Graustufen dazwischen.
Ja.
All diese Dinge, das wäre für mich das Wünschen, und da mach ich mir tatsächlich gerade Sorgen, weil ich glaube, das ist die Form von Polarisierung. Also das Problem ist sozusagen gerade nicht die Polarisierung an sich, sondern dass die Graustufen dazwischen vergessen werden. Das wünsche ich meinen Enkeln, dass die alle wieder gesehen werden in ihrer Buntheit.
Ja, und ich glaube auch, wenn man erkennt, dass es nicht eine Wahrheit gibt und worüber wir vorher geredet haben, dass es ganz viele Wahrheiten gibt, dann werden die ganzen Diskussionen darüber, wer recht hat und wer den besseren Standpunkt hat, obsolet, und dann können wir alle uns gegenseitig mit in unserer Vielfalt akzeptieren und erkennen, dass wir alle nicht allwissend sind und unsere eigene Wahrheit haben. So, zum Schluss eine Frage, und zwar, was gibt dir Hoffnung, Frank, in all der Spaltung, die wir erleben?
Also was mir Hoffnung gibt, ist zum einen, dass ich immer wieder Menschen treffe wie dich. Tatsächlich. Junge Menschen, die eine Idee davon haben, wie die Welt anders sein kann und die bereit sind, sich dafür einzusetzen. Das Zweite ist, was mir immer wieder Hoffnung gibt, tatsächlich auch in meiner Arbeit, ich treffe immer wieder Menschen, die sich selber auch diese Entwicklungsfähigkeit zugestehen und sagen, ich war mal völlig anders, also ich war kürzlich bei einem Verein, da waren lauter Menschen oder viele Menschen aus der linksautonomen Szene, die gesagt haben, so, ich bin früher mit dem Baseballschläger. Ne? So, die sagen, ich habe erkannt, das verändert die Welt nicht in die Richtung, in die ich sie machen will, und die bereit sind, den gar nicht so leichten Weg zu gehen, an sich zu arbeiten, Verhaltensweisen zu ändern und diesen Schritt zu gehen. Wenn mein System A, ne, dieses sehr schnelle, reflexhafte, sagt, das ist ein böser Mensch, zu sagen, fahr runter, es hilft nichts, du musst auf diese Menschen zugehen. Und immer wenn ich das erlebe, das gibt mir wahnsinnig viel Hoffnung. Und ganz knapp gesagt, immer wenn ich Menschen sehe, die plötzlich anfangen zu lächeln.
Sehr schön. Ich glaube, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich finde, dass Pessimismus einfach nicht dem Ernst der Lage angemessen ist. Und das eine sehr, sehr bequeme Haltung ist, weil man nichts tun muss. Und ich glaube, das Wichtigste, dass man, das hat Luisa Neubauer mal geschrieben, possibilistisch bleibt, dass man sieht, was getan werden muss, aber dass man sieht, dass man es selber in der Hand hat und wir selber in der Hand haben als Gesellschaft. Und was mir bei dem Thema Hoffnung gibt, ist, dass ich gemerkt habe, dass das ein grundmenschliches Bestreben ist, dazu zu gehören und Gemeinschaft zu erleben, und wir das sowohl bei der AfD sehen, als auch in anderen Gruppen, und dass wir alle eigentlich den gleichen Wunsch teilen.
Ja, Jana, wir haben jetzt ja über einiges miteinander gesprochen. Wir sind miteinander auch so, ich glaube, von einem Thema zu einem anderen und haben viele Dinge gestreift. Gibt es denn Dinge, von denen du jetzt sagst, das wäre dir tatsächlich zu dem Thema noch wichtig, loszuwerden?
Also ich habe auch ein bisschen nachgedacht über die Rolle der Demokratie in dem Ganzen. Und eigentlich ist unser demokratisches Prinzip ja sehr ausgelegt auf Kompromisse und auf Ausgleich zwischen den verschiedenen Parteien. Und wo ich gerade eine große Gefahr sehe, ist in den Desinformationskampagnen, durch die auch versucht wird, das Vertrauen in die Politik, in die Parteien und in die Medien zu untergraben. Und da muss man irgendwie schaffen, die Balance zu halten zwischen dem Schutz der Meinungsfreiheit, aber auch dem Schutz der Öffentlichkeit vor Desinformation. Und da kommen noch große Herausforderungen auf uns zu in Zukunft.
Ja, und ich stelle gleich die nächste Frage noch an dich in dem Kontext. Wenn wir jetzt, also ich habe ja vorhin was dazu gesagt, weil du mich gefragt hast zum Thema Kreis. Wo siehst du denn in Friedrichshafen konkret noch Ansatzpunkte, ganz konkret, was man jetzt auch tun könnte, um mehr von dem zu schaffen, über was wir geredet haben, was Gemeinschaft fördert?
Also ich finde, was auch hier ganz schön ist, dass wir ja wahnsinnig viele Vereine haben, die schon Gemeinschaft schaffen und die man auch weiterhin stärken sollte. Und dann natürlich auch die Begegnungsorte in den jeweiligen Quartieren und dort die Aufenthaltsqualität zu verbessern, ist ein wichtiger Punkt. Willst du noch was ergänzen?
Also Friedrichshafen jetzt möchte ich gar nicht, aber wenn ich mir die Frage stelle, was wäre mir noch wichtig, ich glaube, ein Aspekt, den ich noch ganz wichtig finde, ist unser eigener Umgang mit uns selber beim Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also wir haben da relativ hohe Ansprüche, gerade auch wir Grünen sind dafür bekannt, dass wir sehr, sehr hohe Ansprüche ans Verhalten, an uns selber setzen, manchmal auch daran scheitern, was dann immer in der Presse auch genüsslich verbreitet wird. Und so der Biologe in mir, der mag dann noch sagen, naja, also wenn wir uns das Thema angucken, dass unsere Gesellschaft aufgrund der Komplexität, die wir haben mit der Welt, die mit dem Thema Lieferketten und, Das kann ja ein einzelner Mensch, hat ja manchmal wahrscheinlich das Gefühl, das kriege ich gar nicht alles gebacken, was da die Anforderungen alle sind. Plus durch die vielen Kanäle, Kommunikationskanäle, die einerseits eine Chance für Vielfalt sind, haben wir aber auch eine unglaubliche Erhöhung an Druck und Stress.
Ja.
Und es gibt ein klares Stress- und auch Angstphänomen. Und viele Menschen haben ja auch Ängste und Existenzängste. Und das ist physiologisch und evolutionstechnisch einfach begründet. Je mehr Stress, je mehr Ängste wir haben, umso mehr nimmt die Fähigkeit ab, erstens andere wahrzunehmen und auch die Fähigkeit, sich selber wahrzunehmen. Also das rührt einfach daher, wenn früher, wenn du in einem Kampf warst, dann durftest du dir keine Gedanken darüber machen, tut das jetzt dem anderen weh?
Ja.
Und du durftest dir auch keinen Kopf darüber machen, ups, ich habe da eine Schramme, ne?
Man oder so.
Das nimmt einfach ab. Und das führt aber dazu, dass die Äußerungen immer härter, immer brutaler werden. Und da würde ich mir wünschen, dass Menschen mit sich erstmal weniger streng ins Gericht gehen. Also ja. Mal das Christliche, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sehr ernst nehmen, dann laufen da gerade eine ganze Menge Menschen rum, von denen möchte ich nicht geliebt werden. Und da würde ich mir mehr Toleranz auch uns selber gegenüber wünschen, dann, wenn jemand den Ansprüchen mal nicht gerecht wird, zu sagen, jo, also einer, damit ich vielleicht zum Schluss einen meiner Lieblingsausbilder, Gunter Schmidt in Heidelberg zitieren, der in solchen Fällen sich immer zurückgelehnt hat und der das genauso gemeint hat, gesagt, und hier sehen wir es wieder, wir sind endlich. Ist das nicht schön?
Sehr schön. Mir ist wichtig, dass alle in Friedrichshafen lebenden Menschen die Möglichkeit haben, das Stadtleben aktiv mitzugestalten. Und ich will mich dafür einsetzen, dass sich möglichst alle EinwohnerInnen der Stadt identifizieren können, sich repräsentiert fühlen, das Gefühl haben, dass sie hier Räume haben, beispielsweise auch für junge Menschen, und dass sich alle informiert fühlen, sicher fühlen und akzeptiert fühlen können.
Ja, Jana, also ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlich breiten Ritt gemacht und wahrscheinlich gäbe es von dir und auch von mir, wenn wir es nachher anhören, noch einiges zu sagen. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, auch wenn ich die Zeit so im Auge behalte, wir setzen vielleicht hier einfach mal einen Punkt für diese Podcast-Folge. Und ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken für deine Gedanken und deine Worte.
Vielen Dank dir und vielen Dank euch und Ihnen fürs Zuhören. Und vielleicht hören wir uns ja schon wieder nächsten Sonntag, wenn unsere nächste Podcast-Folge veröffentlicht wird. Bis dahin eine gute Zeit Ihnen und euch.
Sie hörten Grün findet statt, der Podcast des Grünen Ortsverbandes aus Friedrichshafen für Friedrichshafen, die Bodenseeregion und manchmal auch noch weiter. Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Sonntag, den 21.04. wieder dabei sind.